بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحمك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على أزواجه أمهات المؤمنين، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النيران. اللهم اجعله عزا وفتحا ونصرا على المسلمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe, die Botschaft der Verse des Korans. So sind wir angekommen beim zweiten Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله في اللقاء الذي مضى بدأنا الحديث عن منهج أخذ هذا الكتاب العظيم إنه منهج التلقي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أخذه النبي عليه الصلاة والتسليم بمنهج التلقي وكذلك أخذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فسادوا وقادوا ودانت لهم الشعوب والأمم بهذا المنهاج القويم منهاج التلقي لآيات الله رب العالمين ما أعظم هذا المنهاج عندما تقرأ القرآن تجد في قصة أبينا آدم عليه السلام أيضا كان المنهاج منهاج تلقي على مائدة سورة البقرة يقول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده نفخ فيه من روحه علمه أسماء كل شيء أسجد له الملائكة أسكنه الجنة فيها النعيم المقيم فيها السعادة والراحة وأباح له كل ما فيها من طيبات ومنعه من شجرة بعينها فلا تسأل عن صفتها ولا تسأل عن نوعها لأن القرآن ما أخبر ولم يخبر النبي الأمين عنها إذن هي شجرة فلا تخوض كمن يخوض فتقول هل هي شجرة تفاح أم شجرة التين أم شجرة عنب لم يخبر ربنا بذلك ولم يخبر نبينا عليه الصلاة والتسليم وكل الوارث فيها من الإسرائيليات المهم شجرة رمز للممنوع فكانت مرحلة الجنة تدريب على تلقي الشرع بأوامره ونواهيه كل ما شئت تمتع كيفما شئت هذه أوامر ولا تقرب هذه الشجرة هذا نهي هذا المنهج المنهج أوامر ونواهي افعل لا تفعل استخراج للعبودية من قلوب العباد وبالفعل دخل آدم وحواء الجنة والجنة من عالم الغيب تمتع كما أمره الله وهنا جاء العدو المبين إبليس وعن طريق الوساوس استطاع الوصول لآدم وحواء عليهما السلام من مدخلين كما تعلمون الأول حب النفس الثاني حب المال وهذان مدخلان عظيمان منهما ينفذ العدو المبين إلى قلب الإنسان حب البقاء حب النفس حريص جدا الإنسان على النفس حب المال وتحبون المال حبا جما فدخل إبليس من هذين البابين قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الخلد أي إن أكلت لا تموت. حب النفس، الإنسان يحب النفس البقاء. سيرة الموت صعبة شوي، أنا لسه بدري، أنا شباب، ما تذكرناش بالموت، عايزين نتمتع بالحياة. ما في متعة في الحياة، المتعة هناك ليست هنا، لا متعة هنا، الدنيا لا راحة فيها البتة، الدار التي فيها المرض والصحة لا راحة فيها، الدار التي فيها الفقر والغنى لا راحة فيها، الدار الذي فيها حياة وموت لا راحة فيها، الراحة الحقيقية هناك في الجنة. فلابد أن يعي الإنسان هذا ولا يؤمل. كنت أقول للإخوة أمس، كثيرون ينشغلون بالدنيا بحجة تربية الأبناء والادخار لهم، وما ربوا الأولاد ولا حفظوهم، مشغول إن أنا أعمل إيه دار للأولاد، ربنا يبارك فيك، مشغول قوي إن أنا أعمل لهم أموال عشان يبقى عندهم أموال وعندهم ميراث. كلام جميل قوي، انشغلت بهذا كله ولم تنشغل بتربيتهم، النتيجة ضياع الدار وضياع الأموال. لكنك لو استثمرت الأموال في تربيتهم، هو ده الكنز الحقيقي. لو استثمرت المال اللي عندك في انك تربي الولد تربية إيمانية صحيحة وتهتم بيه علميا في علوم الدنيا صح، انفق عليه كل ما تملك ودخله أحسن المدارس وهاتله أعظم المدرسين وانفق عليه، هتربي كادر علمي عنده منهجية إيمانية وعنده علم دنياوي، بعد كده هيجيب لك الدار وهيجيب لك المال. إنما أنت جبت له الدار وتركت الأموال ولم تربي، طلع فاسد، هيعمل إيه في الدار؟ هيهلكها ويضيعها، والأموال هيفسد، يفسد بها في أرض الله عز وجل. وكم من إنسان ترك أموالا طائلة وعنده ولد فاسد، بعد موت هذا المسكين ظلم إخوته وأكل حقوقهم وضيع الأموال في الفساد والإفساد، ومن يحاسب عليها؟ المسكين الذي ظل يجمع ولم يربي ومات. إذا استثمر مالك فين؟ في تربية الولد، ربي الولد، قم بإعداد ولدك. لماذا لا يكون ولدك من أشهر الأطباء علميا مع الإيمان والقرآن والسنة، مهندس مرموق مع القرآن والسنة، معلم يعلم الناس الخير ومتقن مع القرآن والسنة؟ يبقى أنت بتستثمر صح. هو بعد كده لما هو اللي هيجيب الدار وهيجيب لك المال ويزبط، خليك تعيش عيشة طيبة، لأنك استثمرت مالك فين؟ في تربية الولد. فأنا عايزك تستثمر فيهم ولا تستثمر لهم، فارق كبير إن أنا أستثمر لهم وضيعهم، أو أستثمر في أولادي، أستثمر في أولادي كحال هذا الشاب، ذهب ليصطاد، صياد شاب صغير، أول لما رمى الشبكة جاب حوت كبير قوي، في أول دقيقتين ثلاثة راح لم الشبكة ومسك الحوت وماشي، رفاقه في الصيد راح فين؟ خلاص خلصت يا سيدي، اجلس شوية لسه في أرزاق وفيرة، بدل الحوت تجيب 10. قال لهم طب جبت 10 هعمل بيهم ايه؟ هتروح تبيع، وبعد ما بيع هيكون عندك أموال، وبعد الأموال تستمر على كده لما يبقى عندك مشروع كبير وعندك أموال كثيرة. قال لهم وبعدين يعني؟ قالوا وبعدين هيكون عندك في الكونت مش عارف ايه وعندك كذا وتشتري دار وبعدين تتمتع بالأموال دي. قال لهم هفضل بقى نجمع وادخر واحفظ الأموال عشان بعد كده ايه أتمتع بيها، ساعتها يكون سني كبر ما بقاش في وقت للمتعة،
الصحة ضاعت ما عرفش أتمتع بالمال، سناني سقطت ما عرفش أكل لقمة، الولية كبرت ما عرفش أتمتع بالزوجة، الأولاد كمان ضاعوا مع لأنا الآن أول بأول جبت الحوت هروح أبيعه بالقرشين أروح أتبسط مع الزوجة والأولاد ونعيش عيشة طيبة. إيه رأيك؟ ياما ناس قعدوا يخزنوا بقى عنده 60-70 سنة بدأ يفوق عنده أموال كتيرة، يجي ياكل ممنوع عليه، ايه عنده مرض كذا وعنده كذا وعنده وبلاوي سودة، يقول لك بتاعت يا جورت زبادي ما يقدرش يقول حاجة تاني. الله الله، ما انت كان في امكانك وانت شباب تاكل، لا كان حريص بيشيل. طيب الزوجة خلاص كبرت ما بقاش فيه نتمتع بزوجة، خلص خلاص. ها الاولاد ضاعوا بقى في عقوق، نفعوا المال والله ابدا، والله ما بينفع. اتعلموا صح، افهموا حقيقتها عشان تعيشوها صح. خذ بالأسباب وحصل الدنيا من أجل دين، تربي بيه أولاد تمتعه، مش عمال تجمع وحارمهم من كل شيء. صحيح في ناس كده يجمع وحارم زوجة حارم أولاد، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يا لو الأموال نقصت شوية بقت مصيبة، لو البورصة عملت فوق وتحت بقت تجيله سكتة قلبية يموت عشان الأموال. شوف الناس في صراعات المال، يا اتغير الدولار اتغير الجنيه، اوه الناس بتموت. ايه يا جماعة في ايه ده؟ شوف الأعرابي البسيط بيقولوا له غلت الأسعار، ده العملية غليت قوي. قال والله لو صارت حبة القمح بدينار لا اهتم، فما علي إلا أن أعبد ربي وقد تكفل برزقي. يغلوا ما يغلوش، الليرة تموت، الجنيه يغرق، الدولار يطلع في السنة ما يطلع، أنا عبد، من يرزقني؟ رب. خلصت ما تشيل، لا الناس مشغولين، هدي النيلة يا نهار اسود، الأموال ضاعت، سعر العملة ضاع، اتخرب بيوتنا. اتخرب لانك بتاع دنيا، ما انتش بتاع اخيرة، لازم يتخرب. قضية خطيرة قوي يا اخوة، ننتبه لها، انتبهوا لها. هل حفظت والدك القرآن الكريم؟ ده سؤال. هل علمت زوجتك فقه المرأة المسلمة؟ ده سؤال. هل ربيت بنت صالحة تكون محجبة تقية ورعة نقية؟ هو ده السؤال ياللي مشغول بالدنيا. كان في الصحابة أثرياء؟ نعم، عبد الرحمن بن عوف كان من أثر الصحابة مالا ومن العشرة المبشرين بالجنة لأنه استخدم دنيا الدين. أبو بكر الصديق كان من أثر الصحابة وكان تاجر معروف ومن العشرة المبشرين بالجنة. عثمان بن عفان كان ثريا ثراء عجيبا ومن العشرة المبشرين بالجنة. لماذا؟ استخدموا الدنيا لخدمة إيش؟ دين. لكن اللي بيقبل على الدنيا من أجل دنيا لا بيحصل دنيا ولا بيحصل آخرة. فانتبهوا لهذا وانتبهوا للمفاهيم الإيمانية. خذ بالأسباب حصل دنياك، وأجمل في الطلب أهم شيء تستخدمها الدين. يبقى لازم أربي ولد صالح، أربي بنت صالحة، أعف زوجة، اتمتع بالطيبات صح، اتمتع بالطيبات صح، مش تجيبها من تنتيش وتروح في تنتيش فحرام وبلاء وعار. يا دي الليلة أحد المدخنين جلس جنب أحد العلماء، فالشيخ كده بيحاول يوصل له معلومة طيبة. قال له يا هذا من فضلك السيجارة اللي معاك اشعل بيها ثوبك. قال له يا مجنون. قال له عجيب أمرك، إن أشعلت في ثوبك فأنت مجنون، فما بال هذه الرئة التي تشعلها نارا وهذه الصحة التي تقتلها؟ قال الآن فهمت، الصحة أمانة والله ربنا يسألك عنها. فأعد للسؤال الجواب، اوعى تقول مش قادر يا خايب، انت في الدنيا في دار ابتلاء، مش قادر تعظم ربنا في ترك الحرام، قضية خطيرة قوي. أصلي ما أقدرش، ده بعضهم ما بيصومش رمضان عشان الحرام، ما يقدرش على الدخان، وإحنا بنستقبل رمضان عمال يفكر إزاي هيصوم رمضان عشان السجارة، ما بيقدرش. أصبح عبدا لسجارة مش لله. يا رب سلم. فانتبهوا عباد الله، المال هتسأل عنه سؤالين: من أين اكتسبت؟ وفيما أنفقت؟ هل اكتسبت من حلال؟ طيب أنفقت في إيه؟ أنفقت في إيه؟ في حلال أم في حرام؟ هتسأل عن المال فأعد للسؤال الجواب. نعود لإبليس عليه لعين الله، وكيف نفذ إلى أبينا آدم وأمنا حواء. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة إن أكلتها أصبحت مخلدا لا تموت، حب النفس. طيب: وملك لا يبلى. مالك يعني عندك أموال لا تعد ولا تحد، يبقى نفس ومال. النتيجة إيه يا إخوة؟ ده مش بس قال لهم كده، ده كمان أقسم. شوف الكذب، شوف عدوك بيعمل إيه، وده اللي بيعمله معاك، بيمنيك. ده ربك غفور رحيم يا أخي، ده غيرك بيشرب حشيش، غيرك بيشرب مخدرات، دي انت ما ده انت سجارة، سجارة. شوف بيهوى عليك المعصية ازاي. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، إنك تعصي العظيم جل جلاله. يا الله، فيبدأ يهون عليك الكبير عشان تنغمس في المعاصي وتبعد عن الله وتبعد عن الخير. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ناصح، الدين يسر يا عم الحاج، سيبك من الشيخ ده اللي بيقول كل زمان يشد عليكم، ده انت يا راجل، ده الدنيا حلوة، هي الدنيا حلوة، حلوة بالمعصية، حلوة بالشهوات. الدنيا تكون حلوة بالطاعات، الدنيا تكون جنة بطاعة رب البريات، بالإقبال على الخير والبعد عن الشر. فأكل منها، أكل آدم وحواء. لما أكل إلا حصل، فبدت لهما سوآتهما، انكشفت العورة، هكذا المعصية وهكذا شؤمها. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآن آدم عصى، حواء عصت. طيب، في منهج يحقق لكم السعادة، إنه منهج التلقي، تلقي المنهج وأخذ المنهج بقوة. فتلقى آدم من ربه كلمات، وما أطيبها من كلمات، إنها كلمات الإيمان، كلمات العودة، كلمات التوبة، كلمات الاستغفار. أما آن لكل عاص أن يتلقى تلك الكلمات حتى يعود إلى رب البريات؟ تراها ما تلك الكلمات في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات، هي دي الكلمات المفترض كل مقصر يرددها دائما مع الإقلاع عن الذنب والبعد عنه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. النتيجة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إنه منهج التلقي يا عباد الله، وأترك للمترجم أن يترجم ثم نواصل.
Man sollte erwähnen, liebe Geschwister, der Manhaj von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Methodologie, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen auferlegt hat, besteht daraus, aus Geboten von Allah subhanahu wa ta'ala und aus Verboten, was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Yani, wenn wir darüber reden, und wir haben im vergangenen Unterricht darüber gesprochen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und wie die Sahaba ridwanullahi alaihim diesen Koran von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen haben. Yani, wie sie sich diesen Koran angenommen haben. Denn diese Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gesagt haben, besteht aus einem sogenannten Weg, yani eine Methodologie, eine Methode, wie man diesen Koran an sich nehmen sollte. Und eins dieser Dinge ist, dass dieser Koran Allah subhanahu wa ta'ala aus Geboten und Verboten besteht. Und wir sehen ebenfalls in der Geschichte von Adam alayhi salam in Bezug, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam den Paradieseintritt bewährt hat, ihm und Hawa. Und er sagte ihnen, geht darin ein und verweilt darin und esst und trinkt und tut, was auch immer ihr wollt, lediglich nähert euch nicht diesem Baum. Und das ist genau das, worüber wir heute sprechen, oder eins dieser Themen, worüber wir heute sprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in dieser Dunya die Zeit gewährt. Und er sagt ihm, dieses geboten und dieses verboten. Aber du hast einen freien Willen, du kannst tun, was du möchtest. Und genau ist auch das, Allah subhanahu wa ta'ala, als er Adam a.s. den Paradieseintritt gewährt hat, hat er ihnen gesagt, ihr isst und trinkt darin und seid glücklich darin und nähert euch nicht diesem Baum. Und dann kommt die Rolle von Shaitan. Yani, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm dies gewährt hat, und als wir zu den und wir sagten, oh Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber nährt euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Und dies war die einzige Bedingung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach kommt der Shaitan ins Spiel, der ihnen eingeflüstert hat. Der ihnen eingeflüstert hat, dass sie sich doch diesem Baum nähern sollten. Aus zwei bestimmten Gründen, liebe Geschwister. Und das ist das, was die Krankheit des Menschen auch heute ist. Wir sehen, als der Shaitan zu Adam a.s. gesagt hat, yani, hal adullukum, soll ich euch einen Baum hinweisen, ja, der ewige Beständigkeit mit sich bringt und ein Vermögen, das nicht vergeht, in der sinngemäßen Übersetzung des Koran. Yani, soll ich euch auf einen Baum hindeuten, auf ewige Beständigkeit und ewige Beständigkeit, dass ihr ewig darin weilt, dass ihr nicht sterben werdet oder ähnliches und Vermögen, das nicht vergehen wird. Und genau das sind die zwei Dinge, die an jedem von uns oder vielen von uns diese Nefs so hadert, weshalb es vielen schwerfällt, diese Dunya sich zu trennen, beziehungsweise sich von dieser Dunya loszusagen. Denn es ist oft, dass man lange leben möchte und sagt, ich bin hier noch jung, und die Reue kann ja noch warten. Und man hat eine lange Lebenserwartung. Und das ist das, was viele von uns haben. Und die Liebe zum Vermögen. Ja? Yani, wer ein Haus hat, möchte zwei haben. Wer zwei hat, möchte drei haben. Wer drei hat, wer dieses Auto, das teuerste Auto, dies und das und jenes. Das heißt, der Wunsch auf ewige Beständigkeit und der Wunsch auf Vermögen, das nicht vergeht. Und genau durch diese zwei großen Tore, das sind so zwei Tore, die jeder von uns mit sich trägt. Ja, der eine kann dieses Tor etwas schließen und der andere hat sie ganz weit offen. Durch diese zwei Tore ist Iblis gekommen und hat ihnen eingeflüstert, dass sie doch von diesem Baum essen sollten. Und so haben sie sich dann im Endeffekt diesem Ort genährt, diesem Baum genährt und haben davon verspeist. Und dann kam der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Doch Satan entfernte sie davon und er vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren. Wir sagten, yani damit Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, geht fort, einige von euch seien der anderen Feind und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben. Und das ist diese Dunya. Wenn wir über die Liebe zur Dunya sprechen, liebe Geschwister, yani wenn wir sagen, wir haben alle eine gewisse Art der Liebe zu der Dunya, und das ist eine Sache, die nur wenige von uns leugnen können. Denn das Wichtige ist immer, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Also, dass du dir nie selbst etwas vormachst und denkst von dir etwas, was du nicht bist. Sondern man sollte immer ehrlich zu sich selbst sein. Und diese Liebe zu dieser Dunya, die jeder von uns hat, ist eine Sache, wenn sie übertrieben wird, bringt sie dich ins Verderben. Denn man sollte wissen, in einer Dunya, in einem Ort, in dem es Krankheit gibt und Heilung, in dem es Leben und Tod, in dem es Armut und Reichtum gibt, das kann kein Ort der Erholung sein. Ein Ort, der voll ist mit Prüfungen von Allah subhanahu wa ta'ala und dass Allah azza wa jal uns prüft und dass wir schöne Zeiten und harte Zeiten erleben und dies und das und Erschwernis und Erleichterung und so weiter und so fort. Und dieser Ort kann kein Ort der Erholung sein, sondern vielmehr ist die Erholung einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und viele von uns und die meisten von uns sind aber trotzdem, obwohl man diese Worte schon zigfach gehört hat, und wir haben gehört, dass die Dunya vergänglich ist und so weiter und so fort, aber trotzdem, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann sehen wir, dass unsere Herzen sehr mit dieser Dunya verknüpft sind. Die Jüngeren vor allem, aber ebenfalls die Älteren. Ja, denn der ältere Familienvater macht sich vor, seine Kinder zu erziehen mit der Dunya, indem er sagt, ich sammle Geld und sammle Geld und sammle Geld, um ein Haus zu bauen, was im Endeffekt für meine Kinder bleibt, wenn ich sterben werde. Die Absicht an sich mag keiner in Frage stellen. Niemand wird sagen, dieser alte Mann hat eine falsche Absicht oder ähnliches. Aber dieser Weg, wie du ein Vorbild für deine Kinder bist, yani deine Kinder schauen zu dir auf und sie sehen, dass der Vater Geld sammelt und Geld sammelt und Geld hoardet, ja, bis zu einem Tag, an dem er dann das Haus kauft und dann sammelt er und sammelt er. Und irgendwann merkt er, er ist 60, 70 Jahre alt und er merkt, dass er von dieser Dunya nichts genossen hat, was es zu genießen gibt. Ja, nicht mit seiner Frau hat er sich ordentlich vergnügt, so dass er sich freuen kann. Oder mit seinen Kindern sich vergnügt, so dass er sich freuen kann. Ja, oder von seinem Geld vergnügt, wovon er sich freuen kann, sondern lediglich für die Dunya, für die Dunya, für die Dunya. Und im Umkehrschluss sollte er, oder hätte er dieses Geld lieber dafür benutzt, um seinem Kind eine gute Bildung zu gewähren, ein schönes Leben zu gewähren und so weiter und so fort. So sehen wir, dass er ihn gleichzeitig erzogen hätte und auch was für seine und für die Dunya des eigenen Kindes gemacht hätte. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man die Zeit nutzen, solange man fit ist, und man sollte den Stellenwert der Dunya zu schätzen wissen. Man sollte den Stellenwert der Dunya zu schätzen wissen. Und das ist auch das, was wir heute viel sehen. Wenn man sich in Runden der Brüder begibt oder Freunde begibt oder wie auch immer, so sehen wir, dass die Gespräche eigentlich fast immer gleich sind, wenn es um die Dunya geht. Ja, und viele sind beschäftigt mit dem Kurs des Geldes, der Dollar ist jetzt so hoch und der Dinar ist so und der Euro ist so und das ist so und wenn ich Geld ins Ausland bringe, bringt es mir nur so viel und so weiter und so fort. Ja, alles Gespräche, die lediglich mit der Dunya zu tun hat. So sehen wir, dass ein rechtschaffener Mensch vor uns gesagt hat, ja, bei Allah, auch wenn der Weizenkorn wenn ein Weizenkorn einen ganzen Dinar kosten würde, so würde es mich nicht jucken. Ja, so würde es mich nicht interessieren, mit einem einzigen Korn, ja, Mehlkorn oder Weizenkorn, wie auch immer, mit einem einzigen Korn. Ja, nee, du kannst für einen Dinar so viel kaufen, aber er sagt, wenn das kleine Körnchen einen ganzen Dinar kosten würde, so würde es mich nicht interessieren, denn ich bin damit beauftragt, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und der Rizq wird mir von Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Und das sind Leute, die Dunya richtig verstanden haben, indem man sich bewusst werden sollte, und das ist an jeden von uns gerichtet, dass diese Dunya kein Ort der beständigen Glückseligkeit ist, aber ein teilweise Glückseligkeit oder glückliche Momente kann man erleben. Und diese Momente kann man lediglich erleben oder nur erleben, wenn man sie füllt mit der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber am Umkehrschluss sollte man auch erwähnen, damit niemand ein falsches Verständnis hat, denn heutzutage muss man vorsichtig sein. Wenn du solche Worte sagst, dann heißt es, morgen geht er die Arbeit kündigen und er bleibt zu Hause, er macht sich so einen kleinen Moscheeraum in seinem Keller und er bleibt nur zu Hause. Ja, bis er die Miete nicht mehr zahlen kann, dann geht er auch aus dem Keller raus. Aber das ist ein falsches Verständnis. Ja, nee, nicht, dass wir sagen, Ibadah, 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 und dann kündigt man die Arbeit und wird ein Sozialfall, bis man dann ein Pflegefall wird. Wenn wir sagen, die Dunya, dann ist damit gemeint, den Stellenwert zu schätzen wissen und das, was du hast, benutzen, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Denn viele von uns, ja, wie wir vorhin erwähnt haben, haben dieses falsche Verständnis. Ich gehe nicht arbeiten, damit ich diese 8 Stunden nutze, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Dabei schläft er bis 11 Uhr morgens. Wenn wir sehen, Abdurrahman ibn Auf beispielsweise, oder Abu Bakr as-Siddiq, oder Uthman, yani radiallahu anhum, dies waren alles Sahaba gewesen, die, wenn wir so sehen würden, würden wir sagen, sie waren steinreich. Ja, die waren sehr reich. Es waren sehr reiche Menschen gewesen. Aber trotzdem gehören sie zu denjenigen, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies versprochen hat, sogar schon zu Lebzeiten. Warum? Weil sie das Vermögen genutzt haben, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und die Beispiele sind viele, brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu vertiefen. wie viel Geld manche Raucher von uns ausgeben und er ist so vertieft in sein Rauchen, so dass er sein Rauchen nicht aufgeben kann und ähnliches. Yani, das sind alles Dinge. Manche Geschwister, auch Brüder, fasten den Monat Ramadan nicht aufgrund dessen, weil sie nicht von der Zigarette wegkommen. Und die sind, dann braucht mir niemand sagen, das sind jetzt Geschichten oder Geschichten, diese Fälle gibt es wirklich. Ja? Der fastet Ramadan nicht, weil er nicht von der Zigarette wegkommt. Und diese gibt es viele, liebe Geschwister. Yani, wenn du dir denkst, wow, das ist krass, dann solltest du Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken, dass du nicht zu solchen gehörst. Yani, ein Raucher saß eines Tages mit einem Gelehrten zusammen, yani, neben ihm. Der Gelehrte hat ihm gesagt, nimm diese Zigarette und zünde damit deine Kleider an. Der Raucher hat yani, natürlich respektvoller Art und Weise, aber hat ihm zu verstehen gegeben, bist du etwa verrückt? Yani, wer würde sowas machen? Dann hat er ihm gesagt, subhanallah, yani, du genierst dich davor oder du drückst dich davor, deine Kleider mit deiner Zigarette anzuzünden, aber du vergiftest tagtäglich deine Lunge, durch, yani, indem du diesen Schmutz in dir einnimmst und wieder ausatmest. Und wie wir erwähnt haben, viele Geschwister schaffen es nicht, von der Zigarette wegzukommen, und das ist dann der Grund dafür, weshalb sie den Monat Ramadan nicht fasten. Aber kommen wir zurück zu Adam und Hawa. Yani, Iblis, yani, la'natullahi alayh, hat ihnen das beständige Leben versprochen und ein Reichtum, der nicht vergehen wird. Deswegen sollte man wissen, Iblis ist in solcher Hinsicht, ist er flink, ist er schlau. Yani, wir können hier sagen, er ist allgemein schlau, das ist er nicht. Ja? Aber in solcher Hinsicht ist er flink, weil der weiß, wie er die Menschen einzusprechen hat. Yani, er hat jahrelange Erfahrung. Yani, der hat eine Berufserfahrung, die geht ewig zurück. Und er hat genau die Menschen im Griff, außer denjenigen, die sich Allah gewidmet haben. Aber der weiß, durch welche Tür er die Menschen kommen sollte. Und Iblis versucht auch immer wieder, was er immer wieder versucht, den Menschen einzuflüstern, dass dies nur eine kleine Sünde ist. Yani, indem er sagt, ich rauche nur, aber andere kiffen. Und ich rauche nur und andere trinken. Und ich rauche nur und andere machen das und andere machen das und andere machen das. Aber eine allgemeine Regel, die man festhalten sollte bei den Sünden, sollte man nicht auf die Sünde schauen, wie groß oder wie klein sie ist, sondern man sollte schauen, wem gegenüber man in diesem Moment ungehorsam ist. Ja.
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ وَتَلَقَّى الْكَلِمَاتِ وَأُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ فَتَرَكَ عَالَمَ الْغَيْبِ بِمَا فِيهِ مِنْ سَعَادَةِ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ بِمَا فِيهِ مِنْ شَقَاءِ. طيب الآن الدنيا دار شقاء، نعم، دار تعب، نعم، فلكي تتصل بعالم الغيب من أجل أن تعود إليه سالما، من رحمة الله عز وجل أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل. وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة الكتب تبصير أهل الأرض الذين هم في عالم الشهادة، في عالم التعب والكد، تبصيرهم وصلتهم بعالم الغيب بالموطن الأصلي الجنة. ولذا قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا احفظوا هذه الجملة جيدا، الدنيا بلا دين ظلمات متضاربة. مرة ثانية، الدنيا بلا دين ظلمات متضاربة. والله يا إخوة، من ابتعد عن منهج السماء ومن ابتعد عن الوحي يعيش في الضنك، كما أخبر الله رب العالمين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآية رقم 123 تقريبا من سورة طه. واللي قبلها كان في سورة البقرة في الربع الثاني. إذن حياة بلا دين، دنيا بلا دين، ظلمات متضاربة. فالسعادة الحق في ظل الوحي، في ظل المنهج. لذا لا تعجب عندما تسمع أحد السلف يقول: لو كان أهل الجنة يجدون ما نجد اليوم إنهم لفي عيش طيب. عيش طيب؟ اللي أنا عايشه الآن من سعادة الإيمان، لو كان أهل الجنة زي كده يبقى هي دي العيشة، هو ده الجمال. تخيل وصلوا أن قمة السعادة في الطاعة في الدين، هي دي جنة الدنيا يا إخوة، الأنس بالله، أنت في الجنة. لذا لا تعجب عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، أو كما قال النبي. الآن إذا أقسمت وأنت تجلس الآن أنك في الجنة فأنت صادق، لأن جنة الدنيا هي الأنس بالله، هي ذكر الله، هي القرب من الله عز وجل، هي مراقبة الله عز وجل في شأنك كله. هذه هي السعادة الحقيقية. من هنا كانت الآيات بصائر، وهذا ما أكدنا عليه في اللقاء الماضي، وقلنا إذن أنت لابد أن تأخذ القرآن بمنهج التلقي حتى تحيا حياة طيبة. منهج تلقي ذكرنا منه أن تتقن قراءة الحروف، لأن الله تعالى أمر نبيه فقال: ورتل القرآن ترتيلا. يبقى لازم تتعلم وتأخذ القرآن عن أهله مشافهة، هذه واحدة. ثانية وهي التبصر في الآيات، لكي تأخذ القرآن بمنهج التلقي لابد أن تكون صاحب بصيرة في القرآن، أي التدبر لمعانيه وأحكامه ومآلاته وتعمل به. وهذا هو منهج النبوة، وهذا هو منهج الصحابة في تلقي القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أخذوا القرآن بهذا المنهج، وذكرت لكم الآية في سورة الأنعام 104، قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله أكبر. فمن كانت الآيات له بصائر نجا، ومن لم تكن له كذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. الآيات بين إيدينا يا إخوة، القرآن بين إيدينا، بصائر. بصائر أي تبصرك بالحقائق، بالحقيقة تامة كاملة، حتى لا تغفل، حتى لا تبتعد. فمن هنا كان لزاما على المسلم أن يأخذ القرآن بهذا المنهاج، أن آيات القرآن بصائر، أي بصائر للقلب وليست للجوارح فحسب، للقلب. لذا قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج 46. فلابد أن تكون الآيات بصائر لقلبك، تبصر بها الحقائق. من هنا ذكرنا أمثلة في اللقاء الماضي للصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن، وفي هذا اللقاء نواصل. فعلى هذا المنهج التربوي الإيماني في تلقي القرآن نفهم حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وأرضاه، كلكم يحفظه. عندما أبصر حنظلة الآيات وأصبحت له بصائر، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف حالك؟ هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في أخوتهم يتعهد بعضهم بعضا، يسأل بعضهم على بعض، كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. يا الله، صحابي جليل يا إخوة، مش اليوم ما شاء الله نرتكب المنكرات والمعاصي والتقصير ونظن أننا من الأولياء الصالحين، ده احنا أحسن من غيرنا، ما احنا بنيجي المسجد. سبحان الله، كثيرون يأتون بأجسادهم وهم يحاربون ربهم في الخلوات بالذنوب والمنكرات، هل هذا يليق؟ الإجابة لا أبدا. هذا صحابي جليل لكنه صاحب بصيرة يعلم الأمة، يقول نافق حنظلة. طب ماذا نقول نحن؟ حنظلة الذي يجلس بين يدي رسول الله، حنظلة الذي يأخذ القرآن من فم رسول الله، حنظلة الذي اكتحلت عينيه برؤية النبي محمد، يقول نافق حنظلة. فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة. اسمع عشان تعرف يعني إيه منهج التلقي، حتى كأن رأي عين، أي كأننا نرى الجنة ونرى النار رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. اسمع، حنظلة يخاف من المباحات مش من المنكرات. علاقته بالزوجة خاف منها، قال لك ده نفاق، أنا أكون جالس عند النبي بسمع الجنة والنار ببكي وبعدين أروح ألاعب زوجة في الحلال، أروح ألاعب ولد مش أمسك سجارة ولا شيشة وأفسد في البيئة ولوث الكون الجميل الذي خلقه الله مسبحا، الهواء يسبح وأنت تلوثه، الكون كله يسبح وأنت تحاربه، أنت تخالفه، أنت تحارب الله. انتبه يا ولدي رحمك الله، انتبه، إن حنظلة الذي يأتي أهله في الحلال يكون نافق حنظلة. عافسنا الأزواج، شوف حتى الأدب، رجع للزوجة، زوج مع زوجته، والأولاد بيلاعب الولد، وهذا حلال طيب مباح. الضيعات بيشوف عمله للدنيا، بياخذ بالأسباب للكسب الحلال. فنسينا كثيرا. الله أكبر. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. مش أنت لوحدك وإحنا كمان، أبو بكر رضي الله عنهم. دي البصيرة يا إخوة، ده التلقي، ده التلقي، أن تعرف عظم الجرم في حق ربك جل جلاله، أن تراقب ربك في حركاتك وفي سكناتك، في قولك، في فعلك، في حركتك. أنت عبد، والموت يأتي بغتة. بالله عليك، أترضى أن تموت على معصية؟ فكر كده، يجي لك ملك الموت وانت على معصية، كيف تلقى ربك؟ هو ده السؤال، كيف تلقى ربك؟ وماذا تقول لخالقك؟ إذن لابد أن تكون مداوما على الطاعة، حتى إذا جاءك الملك وجدك طائعا. ومن مات على شيء بعث عليه. قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وما ذاك؟ إيه السبب؟ لماذا؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدوموا على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات، ساعة وساعة ساعة وساعة. الساعة المقصودة ايه؟ علاقتك بالزوجة في الحلال. الساعة المقصودة ايه؟ تربيتك للولد وملعبتك للولد. الساعة المقصودة ايه؟ في حديث أم سلمة أن يعد الفارس نبله، الفارس في سبيل الله في الجهاد يبدأ يعد السلاح بتاعه، دي من الساعة، يجهز السلاح، مش يمسك سجارة ويقعد على القهوة ويشيل لك ساعة اديني يوس ساعة وساعة، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، بئس العبد أنت، تكذب على الله وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونتخذ من الأحاديث سخرية واستهزاء وكذبا على الدين؟ يا رب سلم. دي الساعة يا إخوة، علاقة زوج بزوجته، تربية أب لابنه، إعداد فارس لنبله، والرابعة إعداد فارس لفرسه، بيأكل الفرس ويعلفه اللي بيجاهد بيه، بيهتم بالفرس المرابط في سبيل الله، يجيب له السكر ويأكله ويلعبه ويطبطب عليه ويلعب بالفروسية عشان الجهاد. آدي الساعة وساعة، مش زي ما كما يقولون يقولونها في المعصية وفي المخالفات. والقرآن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد أن نفهم ديننا ونفهم قرآننا ونفهم سنة نبينا، هكذا تلقى الصحابة القرآن والسنة، وهكذا كانت عواطفهم دافئة فيها البصائر، قلوب تعي القرآن وتعي السنة. فهنا طمأنه النبي أن هذه المباحات أنت لا تلام عليها، بل أنت مأجور إن أحسنت فيها النية، لأن النبي قال في حديث آخر وإن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. نعم.
Nachdem, was wir vorhin erwähnt haben in Bezug auf Dunya und die Akhira bei Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man erwähnen, dass diese Dunya ein Ort der Müdigkeit ist und ein Ort der Prüfung ist. Ein Ort, in dem der Mu'min Müdigkeit erfährt und Prüfungen widerfährt und yani, schöne Tage widerfährt und auch Tagen widerfährt, in dem es ihm vielleicht schlechter geht oder in dem er diese Müdigkeit eben verspürt. Aber diese Dunya ohne Dien ist ein dunkler, wenn nicht der dunkelste Ort überhaupt, ganz egal wie gut es dir geht. Und diese Dunya, dieses beständige Leben ohne Dien, yani ohne die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, ist der dunkelste Ort, den man überhaupt erleben kann. Denn man sollte wissen, derjenige, der sich fernhält von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, und wer von meinen Versen oder wer sich meinen Versen entfernt oder wieder enthält oder sie bekämpft oder davon wegbleibt, dem wird wahrlich ein beengtes Leben widerfahren. Yani derjenige, wer von den Versen Allah subhanahu wa ta'ala, und damit ist ebenfalls das Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und das Gedenken Allahs azza wa jal, wer von meinem Gedenken sich abhält, dem bescheren wir ein beengtes Leben. Und er wird in der Akhira blind auferstehen. Und er wird sagen, mein Herr, wieso hast du mich blind auferstehen lassen, wo ich doch sehend bin? Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, und genauso hast du uns in der Dunya vergessen und genauso wirst du heute vergessen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung, und wer mein Gedenken, mein Zeichen sich entfernt oder fern bleibt davon, dem bescheren wir ein verengtes Leben. Und dieses verengte Leben ist das, was heute die Leute, denen genau dies widerfahren ist, sich Schutz suchen bei verschiedenen Psychologen und ähnliches und sagen, er macht eine psychisch schwere Zeit durch. Bei vielen Geschwistern, bei denen das der Fall ist, diese sollten wahrlich kontrollieren, ob das vielleicht nicht auch irgendwas in einer Lücke in ihrer eigenen Religion zu tun hat oder ähnliches, was nicht immer der Fall ist. Aber oft ist es so, denn es ist ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, denn er sagt, wer von meinem Zeichen, von meinem Gedenken fern bleibt, dem bescheren wir ein verengtes Leben. Was ist ein verengtes Leben? In jeglicher Hinsicht. Dem bescheren wir ein verengtes Leben und dem werden wir am jüngsten Tag yani blind auferstehen lassen. Und er wird sagen, mein Herr, wieso hast du mich blind auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Ich war doch in der Dunya sehend und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich blind auferstanden. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, genauso hast du uns yani vergessen und genauso wirst du heute vergessen. Ja? Und das ist das, yani, dieser Vers zeigt einem den wahren Stellenwert der Dunya. Derjenige, der die wahre Glückseligkeit möchte und er möchte, dass sein Herz yani blüht vor Iman und Glückseligkeit und Freude, der sollte sich dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala begeben. Der sollte sich dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala begeben. Und das, was ihr hier macht, ist das Beste, was du in dieser Hinsicht machen kannst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du an einem Paradies Garten vorbeigehst, so setze dich. Und sie sagten, oh Gesandter Allahs, was sind die Paradiesgärten? Er sagte in einer Überlieferung, es sind diese Runden der Ermahnung und in der anderen heißt es des Koran. Das heißt, wie der Sheikh erwähnt hat, jeder von euch, der heute hier ist, wenn er nach Hause geht und seinen Eltern, seiner Frau, seinen Kindern, wie auch immer sagt, wenn er sagt, Wallahi, ich war im Paradies, so ist das keine Lüge. Aber die Frage ist, wie kommen wir hierher? Mit dem Körper hierher kommen kann jeder. Aber das Wichtige ist, dass sein Herz anwesend ist. Ja, nee, jeder von uns kann in sein Auto steigen und hierher kommen, aber dabei ist er abgelenkt oder ähnliches. Aber wichtig ist, dass du anwesend bist. Und das ist für denjenigen, der ein wohlbeständiges Leben haben möchte von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man sich erstens den Stellenwert der Dunya zu schätzen weiß, dass man weiß, dass sie vergänglich ist, dass sie ein Ort der Prüfung ist, dass sie ein Ort der Müdigkeit ist, dass es ein Ort ist, in dem du schlapp wirst, ein Ort, in dem du geprüft wirst, ein Ort, in dem du weinen wirst, ein Ort, in dem du liebe, nahestehende Personen verlieren wirst, ein Ort, in dem du krank wirst, ein Ort in dem und dem und dem und dem und dem. Aber wisse, auch wenn es dieser Ort der Anstrengung ist, solange du fern bist von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, ist es für dich der dunkelste Ort. Und wenn du nah an Allah subhanahu wa ta'ala bist, und das ist das, was die Sahaba verstanden haben, einer der Rechtschaffenden vor uns, liebe Geschwister, guck mal, wenn du diese Aussage hörst, Wallahi, du wirst verrückt. Er sagt, yani, sie waren so nah an der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie waren so sehr dabei. Ihr kennt auch die Aussage, der eine hat gesagt, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben würde, ich wüsste nicht, was ich noch mehr tun sollte. Aber das, was wir meinen, ist eine andere Aussage, die jetzt der Sheikh getätigt hat. Einer hat gesagt, yani, subhanallah. Er hat gesagt, wenn die Leute im Paradies, und diese Aussage gilt es zu verstehen, er sagt, wenn die Leute im Paradies, yani jetzt im Paradies, dasselbe empfinden oder dasselbe spüren, wie wir jetzt in dieser Dunya spüren, dann geht es ihnen wirklich gut. Was meint er damit? Eine Aussage, die vielleicht nicht jeder versteht. Diese Aussage hat er getätigt, weil sie so mit der Ibadah verbunden waren, dass sie eine krasse, unendliche Glückseligkeit empfunden haben. Die haben Allah subhanahu wa ta'ala so sehr gedient in der Dunya, dass sie eine Glückseligkeit gespürt haben, die unnormal ist. Und dann sagt er, wenn die im Paradies, yani dasselbe wie wir jetzt hier spüren, boah, dann geht es denen wirklich gut. Was will er im Umkehrschluss, wenn du diese Aussage umdrehst, dann will er sagen, wenn wir im Paradies das spüren werden, was wir jetzt spüren werden an Glückseligkeit mit der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird es uns wahrlich gut gehen. Und das aufgrund dessen, weil sie so nah waren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, kommen wir zurück zu unserem Thema, liebe Geschwister, nachdem wir leicht abgeschweift sind. Wir haben im vergangenen Unterricht darüber gesprochen, wie man den Koran annehmen sollte. Und wir haben darüber gesprochen, bevor du überhaupt anfängst, den Koran anzunehmen oder ähnliches, gilt es darum, dass du die Buchstaben kannst und dass du den Koran lesen kannst. Ja, Buchstabe plus Buchstabe plus Buchstabe ergibt ein Wort, Wort plus Wort ergibt einen Satz, so dass du den Koran lesen kannst. Das ist das Wichtigste überhaupt. Denn wenn wir über den Koran sprechen, ist es das Wichtigste überhaupt, dass du, yani, wie der Sheikh im vergangenen Unterricht gesprochen hat, yani, viele, die sind jahrelang Muslim, der kann immer noch nicht den Koran lesen, was eine Schande eigentlich ist. Aber keine Schande ist, die einen verzweifeln lassen sollte, sondern eine Schande ist, die einen motivieren sollte. Das heißt, nachdem du die Buchstaben gelernt hast und gelesen hast und dann verinnerlicht hast. Und das ist diese Sache, dass du, was wir haben wir im vergangenen Unterricht erwähnt, diejenigen, die sich erinnern können, yani, einsichtbringende Zeichen. War das hier oder war das im anderen Unterricht? Das war hier gewesen. Dass man Einsicht bekommt. Ja, dass es Zeichen sind von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Einsicht bekommst. Einsichtbringende Zeichen. Yani diese, diese Einsicht bringend, wie wir gesprochen haben, wird unterschieden im Arabischen zwischen dem normalen Sehen und dem einsichtbringenden Sehen. Und einsichtbringend ist eine Sache, wenn du sie gelesen hast, wenn du sie verstehst, wenn du sie verinnerlicht hast und danach bekommst du Einsicht, um deinen Zustand zu verändern. Lass uns sehen, wie ein weiterer Sahabi, radhiyallahu alayhi, yani Einsicht bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert von Hanzala radhiyallahu anhu. Hanzala radhiyallahu anhu war eines Tages unterwegs und wallahi, ich bitte jeden, der nicht konzentriert ist, sich jetzt zu konzentrieren. Hanzala radhiyallahu anhu war eines Tages unterwegs. Und so kommt ihm Abu Bakr, nein? So kommt ihm Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu entgegen. Yani Hanzala, ein Sahabi, der den Propheten gesehen hat, der mit dem Propheten gelebt hat. Eine liebe Geschwister, der den Propheten gesehen hat, nicht über ihn gehört hat, gesehen hat, der bei ihm gesessen hat, der von ihm erzogen worden ist, geht auf der Straße und es kommt Abu Bakr entgegen. Abu Bakr. Und er sagt ihm, ja Hanzala, wie geht es dir? Und das war der Zustand der Sahaba, dass man sich gegenseitig gefragt hat, wie es einem geht. Nicht wie wir das heute machen, wie geht's dir? Und du hoffst, er wird dir sowieso gut sagen oder interessiert. Auch wenn er sagt, schlecht, dann gehen wir zum nächsten Thema. Er fragt ihn, ja, Hanzala, wie geht es dir? Und Hanzala radiallahu anhu sagt, Hanzala ist ein Heuchler geworden. Hanzala sagt, yani der Abu Bakr radiallahu anhu fragt ihn, ja, Hanzala, wie geht's dir? Und er sagt, nafaqa Hanzala, yani Hanzala ist Heuchler geworden. Und dann sagt ihm Abu Bakr, ja Hanzala, und warum, was lässt dich das wissen? Und Hanzala radiallahu anhu antwortet, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sind und er redet über das Paradies und er redet über die Hölle und wir weinen und es kommt uns vor, als würden wir das live sehen, diese Ereignisse, und wir weinen und wir sind demütig und wir sind gebrochen. Und wenn wir zurückkehren zu unseren Häusern und mit unseren Frauen Spaß haben und mit unseren Kindern spielen, das hat er als Heuchelei gesehen. Yani bei Allah, wallahi, ich spreche mich als erstes an, bevor ich euch anspreche. Was müssten wir sagen? Und das, was die Gelehrten sagen, Hanzala radiallahu anhu erwähnt erlaubte Dinge. Mit der Frau Spaß zu haben, mit seiner Frau natürlich. Mit seinen Kindern zu spielen, erlaubte Dinge, vielmehr gebotene Dinge. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und beim Beischlaf eurer Frau findet ihr Sadaqa. Sie sagen, o Gesandter Allahs, wie kann es sein, wir haben Spaß mit unseren Frauen, wir bekommen Sadaqa. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du es wahrlich, oder hast du nicht gesehen, oder siehst du nicht, wenn er es im Haram tun würde, wäre es denn nicht Haram für ihn? So sagte ja, und sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, genauso ist es Halal, wenn er es im Halal macht. Das heißt, er sagt ihm, ich bin heuchlerisch geworden. Und jetzt pass auf, der Knüller kommt erst. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, und ich ebenfalls. Und mir geht es ebenfalls so. Was machen sie? Nicht in der Ecke rumsitzen und weinen, oh, du bist ein Heuchler, ich, nee. Sie gehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hanzala geht mit Abu Bakr Siddiq. Hanzala sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, oh Gesandter Allahs,
Hanzala ist ein Heuchler geworden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, und wie kommst du darauf? Und so sagt er ihm wieder, O Gesandter Allahs, wenn wir bei dir sind und du redest über die Hölle und das Paradies, dann ist es so, als würden wir das live sehen. Ja, damit meinen sie diese Einsichtbringung. Sie sehen es live. Ja, diese Einsicht. Er redet heute nicht, wie wir heute, der redet über Hölle und Paradies, kommt dir vor wie irgendein Film oder irgendwas. Sondern er sagt, wir sitzen bei dir und wir sehen es, als wäre es live vor uns. Dann gehen wir aber zurück zu unseren Frauen und wir haben Spaß mit unseren Frauen und wir spielen mit unseren Frauen. Ja, wir wiederholen nochmal, dass das erlaubte Dinge sind. Und diese erlaubten Dinge machen ihm Angst, er sei ein Heuchler. Nicht wie wir heute. Ja, du kommst in die Moschee zum Vortrag und du denkst, du bist der beste Muslim überhaupt. Und wenn du alleine bist, dann hast du die Shisha oder du rauchst oder du machst dies und jenes. Was sagt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt ihm, ja, Hanzala, yani, wenn ihr draußen, und damit ist gemeint, weg vom Unterricht mit mir oder weg von den Ereignissen mit mir, wenn ihr nicht mehr mit mir unterwegs seid, so sagt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, Hanzala, wenn ihr draußen so wärt, wie ihr mit mir wärt, dann würden wahrlich die Engel euch auf eurem Bett begrüßen und euch in den Straßen begrüßen. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dreimal wiederholt, aber Hanzala, eine Stunde so und eine Stunde so. Eine Stunde so und eine Stunde so. Eine Stunde so und eine Stunde so. Aber was ist diese Stunde? Und bei uns ist das viel verbreitet, wenn jemand sagt, eine Stunde für Allah, eine Stunde für den Spaß. Aber das, was damit gemeint ist, ist, dass diese Dunya eben so ist. Ja, mit einer Stunde so ist gemeint, dass du mit deiner Frau bist, mit deinen Kindern Spaß hast. Oder wie Salama erwähnt, yani derjenige, der kurz vorm Dschihad seine Waffen und so weiter pflegt und seine Waffen bereitstellt. Oder derjenige, der Reiter, der sein Reittier füttert und es streichelt und macht. Oder mit seiner Familie ist oder mit seinen Kindern ist. Das ist diese erlaubte Stunde. Das heißt, er sagt eine Stunde so, eine Stunde so. Und er bringt uns gleichzeitig etwas bei, dass auch wenn du es versuchst, dass es unmöglich ist, diesen Zustand zu erreichen, denn wahrlich, dann würden dich die Engel auf dem Bett begrüßen und im Gehweg begrüßen. Und wie wir gesagt haben, nicht wie manche sagen, der Prophet hat doch gesagt, eine Stunde so und eine Stunde so, sondern derjenige, der lügt absichtlich über den Propheten, wie der Prophet gesagt hat, derjenige, der absichtlich über mich lügt, der soll wahrlich seinen Platz im Höllenfeuer nehmen. Das heißt, eine Stunde so bedeutet alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Mit der richtigen Absicht, genauso wie Allah azawajal sagt, sprich, wahrlich mein Gebet und meine Opferbringung und mein Leben und mein Tod gehören Allah. Damit bin ich beauftragt worden und ich bin einer der ersten Gottergebenen sozusagen. So viel zu diesem Thema, liebe Geschwister. Alaykum
as-salam. Und bei diesem Manhaj, Ikhwa, بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يبصرون بالآيات. هذا منهج قويم عجيب. من ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها من قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام، حيث فزع عمر للخبر رضي الله عن عمر وكأنه لم يصدقه، فقام يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله لا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، ينادي على عمر أيها الحالف على رسلك، أي تمهل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر رضي الله عنه، عمر أدب بصيرة، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون، الزمر آية 30. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سورة آل عمران 144. تقول عائشة رضي الله عنها فناشج الناس يبكون. قالت عائشة رضي الله عنها لقد بصر أبو بكر الناس الهدى، وهذه قضيتنا البصيرة. لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. والحديث رواه البخاري. في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. التفسير بالآيات يا إخوة، أخذ المنهج بالتلقي، بصيرة القلب لمعنى الآيات. ما أحوج الأمة في واقعها المعاصر وفي ظل هذه الفتن التي ادلهمت وأظلمت إلى هذا المنهج، منهاج التفسير بالآيات. فلا تقنطوا المسلمين ولا تيأسوا المسلمين، فإن منهاج التفسير في القرآن الكريم التبشير عند المشكلات وعدم تيئيس الناس. نقرأ مثلا قول ربنا عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ونقرأ قول الله عز وجل كما ذكر هنا المصنف في سورة الأنبياء 105 و106، قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. انتبه أخي بارك الله فيك، فإن الكتابة تنقسم إلى قسمين. هناك كتابة كونية قدرية تحدث لا محالة ولا دخل للبشر فيها، وهناك كتابة شرعية. الكتابة الكونية مثالها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا أمر مفروغ منه، هذه سنة قدرية كونية سنها ربنا جل جلاله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. إذا النصر رسل الله ولأتباع رسل الله. والله يا إخوة لو اجتمع الباطل من شرقه وغربه وشماله وجنوبه ومن أقصى الأرض وأدناها لن يستطيع أن يطفئ نور الإسلام. ولو كان في استطاعة المخلوقين إطفاء هذا النور لقتلوا محمدا عندما كان وحيدا في مكة. انتبهوا لهذا جيدا. فالإسلام دين الله، والله تعالى قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اوعى تحزن على الإسلام، احزن على نفسك أنت، ماذا قدمت أنت للإسلام. إياك أن تكون أنت العبء الثقيل على الدين، وإياك أن تؤتى الأمة من قبلك أنت بمعاصيك وبالمنكرات والبعد عن رب البريات. فوالله بمعصيتك أنت تذل الأمة وتنتهك الحرمات. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، شوف ليذيقهم، لازم تتذوق المر والعقوبات، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى الإسلام منتصر لا محالة، أتباع الرسل منتصرون لا محالة، ومن هذا النوع أيضا من الكتابة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، خلصت القضية. يبقى يرث الأرض من؟ الصالحون من عباد الله، من اتبعوا الأنبياء والرسل. وقرأوا تاريخ النبوة والأنبياء كيف نجى الله أنبياء ورسله وكيف أهلك أعداءه
وكيف أورث أرضه للصالحين. فهذه الكتابة الكونية القدرية التي لا محالة تتحقق ولا دخل لك فيها أيها الإنسان. وهناك الكتابة الشرعية، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام. فهناك من يفعل وهناك من يترك، فمن يفعل له الدرجات العلى ويحظى بتقوى ربه، ومن يترك ويقصر ويمر عليه رمضان وهو في غفلة وهو بعيد عن منهج الله، الصيام عنده عبارة عن طقوس لم تؤثر فيه، فلم يضبط بصره عن الحرام، ولم يضبط سمعه عن سماع الحرام، ولم تصم جوارحه عن الحرام. الصيام عبارة كده عن تسلية، طقوس يؤديها، يجي المسجد يفطر ويمشي، يجي التراويح وكمان ايه مستعجل عايز صلاة كوية على السريع لو يتنهى، ويحارب ربه في ظلام الليل. ده مسلسل وده فيلم ودي رقصة ودي أغنية، صيام ايه يا مسكين؟ صيام ايه يا مسكين؟ أنت تدخل في قول نبيك عندما جاءه جبريل وهو على المنبر فقال النبي أمين، ومما قاله جبريل رغم أنف رغم أنف رغم أنف، دعاء من جبريل بالذل. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل أمين. فقلت أمين. دعا جبريل وأمن محمد بن عبد الله على دعوة جبريل، دعوة مستجابة، دعاها أمين السماء جبريل، وأمن عليها أمين الأرض والسماء محمد بن عبد الله. والبعض مفكر أنه بيصوم، بيفكر أنه صايم طول النهار غيبة ونميمة أمام التلفزيونات وأمام الإنترنت على المسلسلات والأفلام والرقص والغناء وصايم. صايم إيش يا مسكين؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يدع قول الزور والعمل به لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور والعمل به ومشاهدة المنكرات من العمل بالزور، لأنها كلها أكاذيب وأباطيل. فانتبه يا عبد الله، رحمة بك نذكرك قبل رمضان، اجعل رمضان هذا العام مختلفا، اجعله طاعة وعبادة. نقي نفسك، نقي نفسك من أضرانها. إن كنت على معصية الآن تب إلى ربك رحمة بك وردد كما قال آدم وحواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن لم يغفر لك ربك فأنت الخاسر، إن لم يقبلك ربك فأنت الخاسر. فانتبه انتبه انتبه، ولا يمنينك الشيطان، إنه يمنيك بالغرور وسوف يتبرأ منك ويتخلى عنك بعد أن زين لك الباطل ورغبك فيه. عبد الله، ما أحوجنا للبصيرة وأخذ هذا القرآن بمنهج التلقي. قال المقام قد ضاق بنا، فلعل في مقيل الكفاية فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع بلاغ الرسالة القرآنية.
So sehen wir auch, dass die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls diesen Manhaj von Allah subhanahu wa ta'ala verstanden haben und diese Einsicht bekommen haben. Wir sehen als Beispiel, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist und Aisha radiallahu anha überliefert dies und Umar radiallahu anhu, yani wir kennen den Zustand von Umar an diesem Tag, dass er sehr traurig war und nicht wollte, dass überhaupt jemand sagt, Muhammad ist gestorben. Und so ist Abu Bakr radiallahu anhu gekommen und hat sich yani verabschiedet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Umar radiallahu anhu hat Platz genommen aus Respekt vor Abu Bakr Siddiq. Und Abu Bakr hat Vers des Koran rezitiert, indem er gesagt hat: Wahrlich, du wirst sterben und sie werden sterben. Und ebenfalls einen weiteren Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dies hat er rezitiert zu dieser Zeit dann, dieses Ereignis muss man sich vorstellen, der steht vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor dem Lieblingsmenschen, vor dem Liebling, mit dem sie überhaupt jemals zusammen war, mit dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, und trotzdem verstört sie diese emotionale Situation nicht davor, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen und Einsicht zu bekommen. So sagt Abu Bakr radiallahu anhu, indem er rezitiert, und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon andere Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren. Ja, wird ihr zurückkehren. Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Und so hat Abu Bakr radiallahu anhu gesagt, wer Muhammad gedient hat, so ist Muhammad gestorben. Und wer Allah subhanahu wa ta'ala dient, so sollte er wissen, dass Allah lebendig ist und niemals sterben wird. Und dies zeigt, wie Abu Bakr radiallahu anhu in dieser emotional geladenen Situation diesen Verstand behalten hat. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, es kam uns vor, oder vielen kam es vor, als hätten sie diesen Vers noch nie gehört, bis es Abu Bakr rezitiert hat. Und dann fingen alle Menschen an, diesen Vers zu rezitieren. Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter. Das heißt, dies war ein Zustand von Abu Bakr, der den Menschen Einsicht gebracht hat. Aisha radiallahu anha sagt, yani Abu Bakr hat hier den Menschen Einsicht gebracht, indem er so gehandelt hat. Deswegen sollte man wissen, dass das Leben auf dieser Dunya vergänglich ist. Und dass man das Verständnis immer beibehalten sollte und sich anstrengen sollte, nahe zu sein zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat und was er dir verboten hat. Und von dem Vorhergeschriebenen, liebe Geschwister, gibt es verschiedene Arten der Vorschreibung. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala oft im Koran sagt, vorgeschrieben ist und vorgeschrieben ist. Und genauso sollte man den Manhaj behalten und versuchen, den Menschen diese Religion leicht rüberzubringen und verständnisvoll rüberzubringen und es nicht schwer zu machen. Das heißt, wenn du Menschen siehst, die am Verzweifeln sind, so bringe ihnen die frohe Botschaft. Nicht wie oder beispielsweise wie heute der Zustand der Umma, dass überall Kriege sind und so weiter und so fort, heißt nicht, dass wir verzweifeln sollen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe vorgeschrieben oder es ist vorgeschrieben, dass ich und mein Gesandter yani, den Sieg bekommen werden. Ja, und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in vielen Stellen des Koran, yani, der Sieg wird den Gläubigen, die Gläubige werden zum Sieg verhelfen und diejenigen, die Allah schützen oder Allahs Gebote und Verbote sozusagen schützen, denen wird Allah subhanahu wa ta'ala Sicherheit geben und Schutz gewähren und den Sieg gewähren. Aber oft ist es so, dass wir diejenigen sind, die der Grund dafür sind oder oft der Grund dafür sind, weshalb es der Umma so schlecht geht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, das Unheil ist ersichtlich geworden im Festland und auf dem Meer mit dem, was die Menschen mit ihrer Hand vorausgeschickt haben. Und genauso wie wir gesagt haben, was es für verschiedene Arten der Vorschreibung gibt, genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. Ob du dieser Sache nun nachgehen wirst oder nicht, ja, ist deine Sache. Und wir stehen kurz vor Ramadan. Yani, wenn ich dich falsch informiert bin, wird unser nächster Vortrag schon in Ramadan sein, bi'idhnillah. Und deswegen sollten wir mit uns selbst abrechnen und zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns, der sündigt und jeder von uns sündigt, sollte sich vornehmen, dass dieser Ramadan, yani, nimm es dir vor und versuche daran zu halten, dass ich mir und du mir und wir uns vornehmen, dass dieser Ramadan ein besonderer Ramadan wird. Und dass es ein Ramadan wird, in dem Allah subhanahu wa ta'ala dir und mir die Sünden vergibt und uns erfolgreich sein lässt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist eines Tages den Minbar aufgestiegen und hat Amin gesagt. Die Sahaba sind hingegangen und haben gesagt, oh Gesandter Allahs, wir haben eine Tat von dir gesehen, die wir nie zuvor gesehen haben. Weshalb hast du Amin gesagt? So hat er gesagt, Jibril alaihi wasallam ist zu mir gekommen und hat gesagt, Rahima anfi, yani, zugrunde gehen soll derjenige. Und das ist im Arabischen eine Art der Erniedrigung, wenn wir sagen, mit der Nase auf den Boden oder in die Erde sozusagen. Sagt er, zugrunde gehen oder erniedrigt soll derjenige sein oder gepeinigt sozusagen soll derjenige sein, der Ramadan erreicht und Allah ihm nicht die Sünden vergibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Amin gesagt. Das heißt, der Vertrauenswürdige in den Himmel hat die Dua gesprochen und der Vertrauenswürdige auf der Erde hat Amin gesagt. Das heißt, lasse diesen Ramadan als einen speziellen Ramadan sein und denke daran, Ramadan besteht nicht nur aus Hungern und Dursten oder eine Diät oder wie auch immer, denn manche fastende Personen haben nichts von ihrem Fasten, außer das Hungern und das Dursten. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, wer das falsche Zeugnis bildet, yani die falsche Zeugenaussage, ja, wer die falsche Zeugenaussage nicht unterlässt, und damit ist, yani, wenn wir jetzt etwas abschweifen, aber damit ist gemeint, wie gewaltig diese Sünde ebenfalls ist. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, wer die falsche Zeugenaussage nicht unterlässt und den Handel damit, dem sein Hungern und Dursten braucht Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und dass wir diesen Ramadan nicht als Programm haben, tagsüber hungern wir und dursten wir, dann gehen wir schnell in die Moschee, haben Iftar, dann gehen wir nach Hause und machen einen Filmabend und Serien und so weiter und so fort. Sondern man sollte wirklich versuchen, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Monat zu erreichen. Ich sage, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ramadan erreichen lassen und zufrieden mit uns sein. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.